886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen, plaudern über ein paar der Themen des Tages wie gewohnt um diese Uhrzeit und starten dann mit einem Thema, das, glaube ich, sehr viele Menschen betrifft, Schlaflosigkeit. Gründe dafür, mannigfaltig möchte man fast sagen, ja. Um jetzt mal dieses Wort wieder zu benutzen.
Schön.
Aber einen speziellen Grund dürfte es bei jungen Leuten geben, Sarah.
Ja, so ist es. Und wir wissen ja natürlich, es muss jetzt kommen, das Smartphone, das sorgt so für die ein oder andere Woge, die da hochgeht. Doomscrolling vor allem ist ja da der Begriff, dass wenn man am Abend dann im Bett liegt und dann noch deppert ins Handy reinschaut und dann das einfach einmal von einem Reel zum nächsten scrollt.
In dem Fall ist es entweder dumm oder doom. Beides passt.
Ganz genau so
dumm
ist es.
Dumm oder Doomscrolling, ja.
Und das kann zu Schlafproblemen führen, das wissen wir aber schon, dass das auch einen direkten Zusammenhang hat mit dem Bildschirm und mit dem Licht. Und das ist ja auch schon durch die ein oder andere Studie belegt worden. Und es gibt jetzt eine aktuelle Studie aus Australien, die sagt, nicht das Handy, sondern die Eltern könnten schuld an Schlafproblemen der Jugend sein. Ist so eine Schlagzeile im Standard. War eine Untersuchung über 4 Jahre mit 3400 Jugendlichen und die eben zeigt jetzt, dass nicht nur das Handy für Probleme sorgt, sondern auch, also das Handy schon auch, aber auch das familiäre Miteinander spielt da ebenso eine wichtige Rolle bei der Schlafqualität. Das ist eine erhebliche Sache, die aber oftmals ignoriert wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder oft einmal später schlafen gehen und dann schlecht schlafen. Kann eben dadurch entstehen, dass da viele Konflikte gibt. Und es kann sogar so sein, dass sie eben vielleicht sogar öfter zum Handy greifen und mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen, weil es Konflikte gibt in der Familie. Und das darf man da auch nicht außer Acht lassen und soll auch nicht unausgesprochen werden, weil das ja eine wichtige Sache ist auch.
Ja, ich meine, ich hätte so, ich mein, ja, haben wir ja immer wieder mal nebenbei angesprochen, aber natürlich im Ursprung, im ersten Zugang ist es sogar schon die Frage, warum können Kinder, Jugendliche endlos überhaupt Doom und Doom scrollen? Weil es die Eltern dann erlauben.
Ja, auch das ist richtig.
Also da kann ich ja natürlich schon auch sagen, ja, trotzdem, und Teenager, eh alles lieb.
Ja, im Teenie-Alter wird es vielleicht schwierig, aber
ja, das Handy ist ab 17, 18, 19 Uhr bei mir. Punkt.
Ja.
Da hast du die Decken schon. Ja? Also, da wird schon einschlafen irgendwann.
Ich kauf dir einen analogen Wecker.
Ja, du, der analoge Wecker sind auch die Eltern. Ja, da würden ja die Teenager nie in die Schule gehen, wenn es nach dem geht. Aber natürlich auch noch Konflikte, klar. Ja. Ja, oder auch einfach abspeisen mit, da mach halt irgendwas im Handy. Und ja, klar, das kann ich mir schon vorstellen, natürlich spannend.
Stellen wir das halt ab. Ja, wenn man dann halt einen Teenie daheim hat, voll in der Pubertät ab 14, 15, 16, stelle ich mir das halt schon unfassbar schwer vor. Also dem dann noch zu sagen, das Handy gibt's jetzt mir, puh. Ey, es wäre der richtige Weg.
Ja, sagen wir so, anders, wir sehen aber offensichtlich, dass es so viele Probleme erzeugt und verursacht, ja, wenn man es anders macht. Irgendwas muss man sich überlegen. An den Schulen wird ja auch schon mit Verboten gearbeitet und versucht, genau, das durchzuführen, auch bis zum gewissen Alter. Also offenbar ist unser Gehirn nicht ausgelegt drauf, dass es komplett frei und unbeschränkt dieser Technologie und diesem depperten Algorithmen ausgesetzt ist. Das ist so, das wissen wir
jetzt. Ständige Reizüberflutung.
Wir können es auch so machen, dass auch umgekehrt auch Erwachsene haben Probleme, nehmen sich die Handys gegenseitig weg.
Das finde ich gut.
Das finde ich gut. Oder im wenn du ein Dreierhaushalt bist, jeder nimmt dem anderen das Handy weg.
Ja, genau. Ja.
Du weißt aber nicht den Sperrcode vom anderen, das er hat. Das ist echt ziemlich großartig.
Ja.
Ja, probieren wir das.
Erziehungs- und Lebenstipp von mir.
Familientherapeut-Tipp.
Ja, nein, das wird nichts. Schauen wir zu was anderem. Gute Nachrichten gibt's, ich meine, gute, zumindest ein bisschen hoffnungsvoll, ein bisschen gut, gibt's was aus der Forschung und aus unserer Umwelt.
Vom Planeten, ja, und da gibt's so viele schlechte Nachrichten und ich bin so froh, jetzt auch mal wieder eine gute Nachricht verkünden zu können. Das Ozonloch 2024 ist so klein wie schon lange nicht mehr, schreibt die Presse. Großes Ozonloch, ganz schlecht, ja. Dünne Ozonschicht bedeutet mehr schädliche UV-Strahlung, gelangt auf die Erde, es kann Hautschäden auslösen, auch den grauen Star, Pflanzen werden beschädigt. Ist gut, wenn das Ozonloch kleiner wird. Und das tut es. Schon seit längerer Zeit, seit 2020 mindestens. Und jetzt, 2024, ist es kleiner als je, also kleiner als, so klein wie schon lange nicht mehr, sagen wir so. Es liegt auch unter dem durchschnittlichen Wert der Jahre 1990 bis 2020. Es gab, als das Problem, wir haben dieses Ozonloch aufgekommen ist. Vor 40 Jahren gab es ein UN-Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht. Ein paar Jahre später ist das Montrealer Protokoll beschlossen worden und da gab es Bestimmungen. Und diese Bestimmungen haben ozonschädliche Gase zu mehr als 99% aus dem Verkehr gezogen. Mhm. Und man sieht also an dieser ganzen Sache, wenn etwas getan wird,
passiert auch was.
Bringt's auch was.
Das ist eine tatsächlich arge Erkenntnis.
Das ist eine unfassbare Erkenntnis, ja? Oder?
Das ist eine arge Erkenntnis, ja. wenn man sich gemeinsam zusammen tut und sagt, hey, wir haben ein Problem, es gäbe eine Lösung, setzen wir die um und dann setzt man sie um. Dann passieren Dinge.
Dann passiert da was. Und das hat einen realen Effekt.
Das ist, ja, unglaublich. Das ist fassungslos.
Ich finde es eine wunderschöne Geschichte. Aber auch sehr schön, kleiner Funfact, finde ich an diesem Zeitungsartikel oder Online-Artikel. Es ist ein Bild von einem Regenbogen und dann steht drunter, das Ozonloch ist mit freiem Auge nicht sichtbar. Dieses Bild von einem Regenbogen ist ein Symbolbild. Wofür?
Was für welches Medium ist das?
Die Presse. Ich weiß nicht, was das mit irgendwas zu tun hat.
War der Bildredakteur Furler oder so und hat keinen Ersatz gehabt.
Das ist einfach irgendein Bild da. Und es steht drunter, ein Symbolbild.
Ja, gute Besserung.
Nett. Aber da war wahrscheinlich die Frage, wie bebildern wir etwas Unsichtbares? Ja, machen wir einen Regenbogen. Regenbogen ist immer gut.
Regenbogen ärgert sich keiner.
Ich würde jetzt ja mal hoffen, dass vielleicht alle Weltentscheidungsträger in unterschiedlichen Regierungen, Parlamenten und sonst was diesen Artikel und diesen Umstand lesen,
ja,
und vielleicht darüber nachdenken, wir haben ein Loch in der Atmosphäre quasi, wie jetzt wieder verkleinern, ja, und stopfen können. Wie wäre es, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, Hausnummer, ich sag irgendwas, ja, im Klimawandel.
Vielleicht.
Wenn man dort was tut und nicht zum Beispiel das Verbrenner aus wieder relativieren oder aufheben will, wie wir es gestern erst besprochen haben.
Ja.
Das war eine Idee. Eine wilde Idee.
Also heftig, dass es dann wirklich was bringen kann.
Ja, das ist so, wie wenn es wo brennt und die Feuerwehr löscht, ist es nachher besser.
Das ist arg.
Wenn man nur zuschaut und sagt, nein, wir wollen das mit dem Wasser schon relativieren. Es muss der Weg zum Brand aus, Ergebnis offen bleiben und auch Technologie offen.
Ja.
Wir können dann auch pusten. Ja? man weiß es nicht. Also ich finde das super und ja, könnte man sich Vorbild nehmen, diese Sache. Sehr gut. Ganz was anderes sollte man sich nicht zum Vorbild nehmen. Eine nette kleine Schlussgeschichte, wobei nett, so nett ist sie gar nicht eigentlich. Also für den Typen nicht.
Skurril ist sie.
Mehrere Medien haben darüber geschrieben, aber seine Bilder hat die Headline: Deutscher Wanderer schreit vor Wut und löst Suchaktion in Tirol aus.
Muss man mal wirken lassen.
Einfach mal sitzen lassen.
Ja. Deutscher Wanderer ist unterwegs gewesen in Tirol beim Wandern und hat seine teure Kamera runterfallen lassen.
Das ist bitter.
Und dann steht hier wortwörtlich Beistrich, woraufhin er lautstark schreien musste. Musste. Das kann ich, also wenn dir, ich meine, das wird jetzt nicht irgendein Handy gewesen sein und das wäre schon für viele Grund zum Schreien, aber ein ordentlicher Spiegelreflex mit einem gescheiten Objektiv und so weiter, das kann
nicht
schnell.
Wenig, ja?
Na, das geht über 2, 4, 6, 8.000, je nachdem, was er da für ein Gerät gehabt hat.
Ja.
Dann fällt dir das blöd runter, dann musst du schreien.
Ja,
ich glaube, das steht auch so im Gesetz.
Ja. Benimmregel, Thomas Schäfer-Ellmeier.
Ja, wenn ihnen das runterfällt, schreien sie. Und Zeugen in der Nähe haben die Einsatzkräfte verständigt, weil sie zuerst einen Schrei und dann einen dumpfen Knall gehört haben.
Ja, was glaubt man in den Bergen als erstes, genau, was passiert?
Ja. Es ist irgendwie vielleicht das mit dem Echo, mit dem Schall, das kann dann schnell einmal dann weitergehen, als man glaubt. Jetzt hörst du erst den Schrei und dann die Kamera, die irgendwo auffliegt, dock.
Also irgendwas ist aufgeprallt, natürlich.
Ja.
Boah, das muss ein Schrecken gewesen sein. Hui.
Ja, die Polizei hat den Mann dann auch gefunden, unverletzt. Er hat den Rettungshubschrauber bemerkt, aber hat nicht geglaubt, dass der wegen ihm unterwegs war.
Das verstehe ich sogar, weil er hat ja nichts.
Und man kann ihm in dem Fall ja, also in dem Fall gibt es eigentlich wirklich niemandem, den ich was vorwerfen könnte an der Geschichte.
Alle haben richtig gehandelt.
Ja, er hat zu Recht, er hat pflichtbewusst geschrien, als ihm seine Kamera runtergefallen ist. Ja. Andere Menschen haben gesagt, um Gottes Willen, da ist was passiert, hey Leiland, wir haben
sofort
einen Schrei gehört. Dann war ein Knall. Und der Einsatzkräfte auch, also es ist ja wirklich...
Rettungskette eigentlich funktioniert.
Alles hat funktioniert.
Aber wer ist jetzt verantwortlich dafür?
Die Kamera hat nicht funktioniert.
Die Kamera hat nicht mehr funktioniert.
Es ist extrem.
Stimmt, hat man die dann gefunden? Weiß man
steht
nicht,
da nicht, ich schätze mal nicht.
Kommt aus dem Artikel hervor, muss der das bezahlen?
Steht da nicht und kann ich mir auch nicht vorstellen, weil der hat nichts gemacht. Er hat ja nicht jetzt, so wie manche Flip-Flop-Touristen dann irgendwie am Berg oben, nein, ich will nicht mehr, aber rufen. Das war es ja nicht. Man wird einmal am Berg schreien dürfen, wenn er die Kamera
aufhängt. Das würde ich auch sagen.
Also ich meine, das nenne ich Menschenrecht.
Wenn man jetzt nicht nicht einmal mehr schreien darf, wenn die Kamera runterfliegt.
Dann ist wirklich aus.
Dann hört's auf.
Da frage ich mich halt auch, wie ist das passiert? Normalerweise, gerade mit der Spiegelreflex, hast du ja dreifache Sicherung und Bändchen und alles, dass da ja nicht passiert.
Ja, das stimmt.
Dann
aber halt vielleicht einfach besonders loslassen, ein gutes Bild holen lassen wollen und vorgebeugt. Und
besonders professionelle Pose, ja, 80 Grad nach vorne gebeugt.
Auf jeden Fall besser, als ist die Kamera runtergeflogen als er selber.
Ja, natürlich. Ja,
das ist, muss man, wenn man irgendwie was Positives finden will.
Eigentlich sind wir froh, dass der Rettungshubschrauber nicht wirklich zum Einsatz kommen musste.
Gut. Ja, gut. Das ist, ja, der Arme. Irgendwie, jetzt tut mir wirklich leid. An der Geschichte gibt es nur Leute, die alle nichts dafür können. Ja. Und das ist irgendwie, blöd.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6